Am Mikrofon begrüßt Sie Tanja Lieske. Seine Geschichte war einfach etwas aus dem Ruder gelaufen. Niemand schrieb sie, sie schrieb sich selbst. Das sagt und denkt Finoglio, ein Autor, der etwas in die Jahre gekommen ist und der es mit einem gewissen Buch namens Tintenherz zu Ruhm gebracht hat. Wir wissen es etwas besser. Es schreibt nämlich tatsächlich nicht nur Finoglio, es schreibt jemand an seiner Geschichte mit, kein Autor, sondern eine Autorin, und die sitzt mir hier gegenüber. Herzlich willkommen, Cornelia Funke.
Vielen Dank.
Frau Funke, Sie kamen über die Arbeit der Illustratorin zum Schreiben. Der Durchbruch gelang Ihnen 2002 mit dem Herrn der Diebe, ein Buch, das viele Monate lang auf den Bestsellerlisten hier und in den USA stand. Sie haben weit über 40 Bücher geschrieben, wurden in 28 Sprachen übersetzt, circa 10 Millionen Exemplare Ihrer Bücher wurden weltweit verkauft. Ein solch riesiger Erfolg, Frau Funke, was ist es? Ist es Glück? Ist es Erfolg? Talent? Disziplin?
Das ist bestimmt eine Mischung draus. Also die Disziplin ist was ganz, ganz Wichtiges beim Schreiben, denke ich mal. Aber das ist natürlich leicht, wenn man da von Anfang an sein Geld mitverdienen musste. Und ansonsten geht es mir eben so ein bisschen wie dem Finoglio, der auch manchmal denkt, dass einem da eine Geschichte geschrieben wird.
Sie leben mittlerweile in Kalifornien. Es heißt immer, auch um die Verfilmung Ihres Werkes besser begleiten zu können. Sie schütteln schon den Kopf. Ich habe auch schon ein Dementi gelesen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das Dementi, das habe ich jetzt schon so oft von mir gegeben, aber irgendwie scheint das noch keiner so recht zu glauben. Jeder, der über Filme ein bisschen weiß, weiß natürlich, dass das nicht unbedingt sein muss, dass man in Los Angeles lebt, um Filme zu machen. Wir hatten schon lange überlegt, ins Ausland zu ziehen. Da kommt natürlich dann immer am einfachsten das englische Ausland in Frage, weil die Kinder das halt halbwegs sprechen. Und in Los Angeles haben wir uns verliebt, als ich da auf einer Bücherreise war und eigentlich da überhaupt nicht hatte hinfahren wollen.
Dieser Wechsel der Kulturen, wie hat das Ihr Schreiben beeinflusst?
Ich denke mal, das wird man sich jetzt bestimmt noch gar nicht sagen können. Das wird man vielleicht in vielen Jahren sagen können. Und auch dann ist es ja immer gefährlich, das alles nur einem Ort zuzuschreiben. Manchmal ist ja allein schon die Entscheidung, das Leben zu verändern, auch der Ausdruck von einer inneren Veränderung, die sich dann in den Büchern niederschlägt. Ich denke mal, was an Los Angeles so gut ist, ist, dass es einen wirklich herausfordert, sich wieder mit einem ganz anderen Ort auseinanderzusetzen und einfach so vollkommen anders ist als die europäischen Orte, an denen ich gelebt habe, dass ich schon hoffe, dass sich da was tut.
Sie waren in dieser Woche zu Gast in Deutschland. Sie haben aus dem dritten Band Ihrer Trilogie gelesen, Tintentod, über die wir hier auch noch genauer sprechen wollen. Zunächst mal eine atmosphärische Frage. Sie füllen Säle. Es kommen unglaublich viele, auch junge Menschen, um Sie zu sehen. Ist das doch eine ganz andere Art der Lesekultur, die wir hier in Deutschland immer noch pflegen im Vergleich zu den Vereinigten Staaten?
Die Lesekultur in Deutschland, das ist schon wirklich was Erstaunliches. Das können Sie in keinem anderen europäischen Land machen. Das heißt also weder in England noch in Spanien, Italien oder irgendwo, auch in Frankreich nicht, können Sie solche Säle mit Lesungen füllen. Und das hat sich ja hier inzwischen wirklich richtig breit gemacht. Auch das Hörbuch ist ja in Deutschland sehr, sehr erfolgreich, während Sie ja in Spanien oder England zum Beispiel fast überhaupt keine Hörbuchkultur haben. Im Süden Europas ist das hier sogar ganz extrem. Und die haben diese wunderbar wohlklingenden Sprachen, wo man denkt, das wird sich doch nun anbieten. Aber dann ist es natürlich so, dass ich, was die Lesekultur angeht, die Amerikaner doch auch ein bisschen in Schutz nehmen muss. Denn das Buch ist in Amerika sehr, sehr präsent. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, präsenter als in Europa. In den Schulen vor allem auch. Fast jede Schule hat eine Bibliothek, es gibt Leselisten für den Sommer, die Kinder haben sehr viel mit Büchern zu tun und wenn sie natürlich aufs LA Book Festival fahren, sind sie schon sehr beeindruckt, dass sie jede Diskussionsveranstaltung über Bücher mit brechenvollen Sälen haben. Also Gott sei Dank gibt's das da drüben auch noch.
Tintentod. Wir finden uns am Ende einer sehr langen Reise wieder. Drei Figuren, die wir schon von Tintenherz an kennen, Maggie, ihre Mutter Resa und ihr Vater Mo, finden sich in der Tintenwelt wieder. Die Tintenwelt, Finoglio hat sie geschaffen mit Finoglio. Sie haben mitgeschrieben, Frau Funke. Die Tintenwelt muss man sich vorstellen wie eine Mischung aus einer mittelalterlichen Ständegesellschaft und einer Märchenwelt. Es gibt dort einen sehr grausamen Herrscher, es gibt auch sehr grausame Strafen, Tod durch Folter und Vierteilung, es gibt den Pranger, den Berüchtigten, an den man gestellt werden kann, und es gibt auch jede Menge Märchenwesen. Es ist eine Welt, die bei allen, die sie betreten haben und wieder verlassen haben, enorme Gefühle auslöst. Glücksgefühle auf der einen Seite und Sehnsucht, wenn man sie verlassen hat. Womit hängt das zusammen, Frau Funke?
Also ich spiele natürlich auch bei den Geschichten mit diesem eigenen Erstaunen darüber, wie sehr wir als Menschen uns doch auch immer nach anderen Wirklichkeiten sehnen. Wobei ich manchmal fast das Gefühl habe, dass wir eigentlich nur verborgene Aspekte unserer eigenen Wirklichkeit in Bilder fassen. Das heißt, all unsere Märchenwesen, all unsere fantastischen Vorstellungen entspringen ja unserer Wirklichkeit und sind auch Kinder davon und drücken letztlich nur Aspekte unseres eigenen Daseins und unserer eigenen Träume aus, sind also wieder eigentlich sehr, sehr wirklich. Was das Mittelalterliche betrifft, da bin ich sehr vorsichtig gewesen. Also die Grausamkeiten, die ich da gelesen habe bei meiner Recherche, sind nicht in dem Buch. Der menschliche Erfindungsreichtum, was Grausamkeit betrifft, ist manchmal schon kaum schilderbar.
Die Basis Ihres Arguments ist ja, dass diese Welt aus Worten geschaffen ist. Und ein besonders begabter Vorleser kann es schaffen, Figuren zu transportieren. Das ist eine sehr aufregende Konstruktion und wie alle wirklich guten Einfälle auch überraschend, verblüffend einfach. Wie kamen Sie dazu?
Ich war ja sehr erstaunt darüber, dass das nicht in irgendeinem anderen Buch schon war. Ich war sogar sehr sicher, als ich das schrieb, dass es das bestimmt schon hundertfach irgendwo gibt, dass ich halt die Bücher nur noch nicht gelesen hatte. Ich glaube auch, das Einzige, was wirklich es überhaupt nicht gibt, ist, dass es durchs Vorlesen passiert, also durchs Klingendmachen von Worten. Eigentlich ist natürlich die Idee so naheliegend, weil wir als Leser ja alle dieses Gefühl haben, dass wir permanent in einem Buch plötzlich manchmal mehr leben als in unserer Wirklichkeit, wenn wir gerade intensiv am Lesen sind. Also die naheliegendste Idee überhaupt.
Dahinter stecken zwei Gedanken. Ich glaube, den ersten können wir gleich abhaken. Es ist natürlich ein Loblied auf die hohe Suggestionskraft der Literatur, auf den Zauber der Literatur. Das ist geschenkt. Das zweite ist, man kann sie auch in eine philosophische Strömung damit setzen. Nämlich, es steht der Gedanke dahinter, ob die Welt, in der wir leben, vielleicht eine Projektion unseres Bewusstseins ist oder aber, so geht es Finoglio, den ich sehr mag, eine Projektion eines höheren Bewusstseins. Wie ist Ihre Auseinandersetzung mit diesen Gedanken gelaufen während des Schreibens?
Die hat natürlich unglaublichen Spaß gemacht. Gerade wenn man das auf spielerische Weise machen kann und innerhalb einer Geschichte, kam es mir wirklich vor, wie als hätte ich als Kind wirklich das allerwunderbarste Spielzeug entdeckt mit dieser Geschichte, die auch immer wieder mir ganz neue Möglichkeiten lieferte, über das Erzählen nachzudenken und das Erzählen als Bild fürs Leben zu nehmen. Und über unsere Fragen, gibt es sowas wie Schöpfung und Schöpfer, Schicksal, gibt es falsche Entscheidungen, können wir uns wehren gegen das, was uns ins Herz geschrieben ist und so weiter und so weiter. Und natürlich versuche ich, mehr die Fragen zu stellen, als die Antworten zu geben.
Es ist ja so der Kerngedanke des Idealismus, dass nur der Geist Ideen erzeugt, nicht die Materie. Frau Funke, würden Sie sich eher als Idealistin oder vielleicht doch auch als erfolgreiche Geschäftsfrau betrachten?
Ich finde das etwas, an das ich überhaupt nicht glaube, weil ich glaube, dass die Materie an sich ein sehr magischer Stoff ist. Ich glaube sogar, dass der Geist von der Materie erschaffen wird, aber wir alle keine Ahnung haben, was Materie ist. Das heißt, ich denke, dass ich eigentlich glaube, gerade auch indem ich sage, es ist das gedruckte Wort, es ist das Papier. Ich versuche ja gerade über die Sinne auch zu sprechen, dass wir alle nicht unterschätzen sollten, wie sehr unsere Vorstellung immer wieder aus dem geboren wird, was um uns herum ist und wie sehr uns auch immer wieder verzückt, was da um uns herum ist. Denn diese ganze Vielfalt in der Tintenwelt kann ich ja nur erschaffen, weil ich weiß von der Vielfalt unserer Welt. Wir alle können uns überhaupt nichts vorstellen, was außerhalb unserer Wirklichkeit ist. Selbst der brillanteste Mensch ist immer gefangen in dem, aus dem er gekommen ist. Gleichzeitig ist das aber ja eine sehr süße und anregende Gefangenschaft, weil ich finde, dass man doch immer erstaunter über den Formenreichtum dieser Welt ist und man sich immer wieder fragt, was genau ist denn das Materie? Da braucht man ja nicht mal sich mit Quantenphysik oder was immer zu beschäftigen, um sich zu fragen, was genau ist denn der Unterschied zwischen Geist und Materie?
Stichwort der Gefangenschaft. Man kann den Fortschritt zwischen dem ersten Band Tintenherz, die Bewegung über Tintenblut zu Tintentod, als eine Reihe von Grenzüberschreitungen verstehen. Es gibt die Verschränkung zwischen einer Welt, die der unseren sehr ähnlich ist, und der angeführten Tintenwelt. Zwei ihrer Personen aber, Mo und auch sein Freund Staubfinger, reisen ja noch weiter. Sie reisen in das Reich des Todes. Über den Tod möchte ich etwas mit Ihnen sprechen, aber zuerst hören wir einen Auszug aus dem Kapitel Ende und Anfang, das ich persönlich als das poetischste Kapitel empfand. Es liest Rainer Strecker.
Wer bist du? Mo blickte zu den weißen Frauen. Er sah auf Staubfingers stilles Gesicht. Rate? Der Vogel plusterte das goldene Gefieder und Mo erkannte, dass der Fleck auf seiner Brust Blut war. »Du bist der Tod.« Mo spürte das Wort schwer auf der Zunge. »Gab es ein schwereres?« »Ja, so nennt man mich. Dabei hätte ich so viele andere Namen verdient. Der Vogel schüttelte sich und goldene Federn fielen auf die Blätter zu Mos Füßen. Sie fielen ihm auf Haar und Schultern, und als er erneut emporblickte, saß nur noch das Skelett eines Vogels in den Wurzeln. Das Ende und der Anfang, das bin ich. Pelz spross auf den Knochen, spitze Ohren wuchsen auf dem kahlen Schädel, ein Eichhorn blickte auf Mo herab. Mit winzigen Händen klammerte es sich an die Wurzeln, und aus dem kleinen Maul drang dieselbe Stimme, mit der auch der Vogel gesprochen hatte. Die große Wandlerin? Das ist der Name, der mir gefällt. Auch das Eichhorn schüttelte sich, verlor Pelz, Schwanz und Ohren, wurde ein Schmetterling, eine Raupe zu seinen Füßen, eine Katze, gescheckt wie das Licht im weglosen Wald, und schließlich ein Marder, der auf das Moosbett sprang, auf dem Staubfinger lag und sich zu Füßen des Toten zusammenrollte. »Ich bin der Anfang aller Geschichten und ihr Ende«, sagte der Marder mit der Stimme des Vogels, mit der Stimme des Eichhorns, »Vergängnis und Erneuerung. Ohne mich wird nichts geboren, weil nichts stirbt ohne mich.« Der Marder bleckte die Zähne und Mo spürte, wie die weißen Frauen sich ihm erneut näherten. Kam er nun, der Tod?
Soweit Rainer Strecker, Cornelia Funke. Sie sind sehr empfänglich für Stimmen und Sie haben Rainer Strecker auch eine Widmung geschrieben. Was hat es mit dieser Stimme auf sich? Ist es für Sie wirklich Zauberzunges Stimme, die da sprach?
Ja, das beweist er ja auch immer wieder. Ich finde auch, dass er sich mit dieser Aufnahme noch selbst übertroffen hat. Ich habe zum ersten Mal mit Rainer Strecker gearbeitet für den Herr der Diebe, als mir damals von meinem Hörbuchverleger von Jumbo mehrere Sprecher vorgeschlagen wurde, habe ich mich halt für ihn entschieden. Und ich finde diese Zusammenarbeit wirklich sehr fruchtbar, weil er wirklich genau versteht, wie ich es gerne klingen haben möchte und gleichzeitig mich dann aber auch immer noch mal wieder überrascht damit, dass er mir Sachen erklärt durchs Vorlesen, die ich so nicht sah. Wir dann auch immer mal Situationen haben, wo ich ihm sage, nee, also das stelle ich mir jetzt ganz anders vor, was er dann immer furchtbar aufregend findet.
Der Tod, so wie Sie ihn in diesem Kapitel darstellen, ist eine Metamorphose. Er wandelt ständig seine Gestalt und vor allem müsste man sagen, sie, nicht der Tod, sondern sie ist weiblich. Mir ist bei Ihren Illustrationen aufgefallen, dass Sie ebenfalls sehr mit der Metamorphose arbeiten. Das heißt, immer wieder verwandeln sich Figuren, verschränken sich, aus Ornamenten wachsen Köpfe. Was fasziniert Sie so an diesem Gedanken?
Ich glaube, das ist das Grundprinzip unserer Welt, oder? Dass sich alles ständig wandelt und immer wieder in anderer Form dann trotzdem sich das Gleiche wiederfindet. Also, dass aus all dieser Vielfalt sich immer wieder derselbe Gedanke schält, dass nämlich es nur um Wandel geht.
Zum Tod gehört ja auch das Sterben. Und es gehört zu den erstaunlichen Entwicklungssprüngen von Mo, den wir als sehr liebenden Vater und als Buchbinder und als ja Philanthropen kennengelernt haben, dass dieser Mo in der neuen Welt einen Geschmack am Töten empfindet. Ich zitiere mal ganz kurz, es steht gleich am Anfang von Tintentod. Mo sagt, die einzige Furcht, die er empfand, war die Furcht vor sich selbst. Doch dann kamen die Schreie, das Stöhnen, das Blut, der eigene Herzschlag laut und viel zu schnell. Zerschlagene Glieder, zerschlagene Menschen. Vorsicht hinter dir. Töte schnell, nicht einer darf entkommen. Eichel her. Frau Funke, wir haben es hier mit einem Rausch des Tötens zu tun. Ist Ihnen beim Schreiben der Puls schneller gegangen?
Ja, ich habe den Krieger in mir. Das war schon immer so. Bei mir ist es so, dass ich das bei Moja so sehe, dass wenn man als Mensch in die Enge getrieben wird, ich mir leicht vorstellen kann, dass man nie wieder hilflos sein möchte und dann natürlich mit Gewalt reagiert, um sich zu schützen. Und entweder man ergibt sich, was dann ja manchmal durchaus auch mit Schwäche zu tun hat, oder wenn man die Stärke in sich entdeckt, geht diese Stärke natürlich auch sehr schnell Richtung Gewalt. Und mich hat auch schon immer sehr interessiert, wie weit es einen eigentlich treibt, wenn man im Namen der Gerechtigkeit Gewalt anwendet, was ja ein großes menschliches Dilemma ist. Wie viel Gewalt muss man anwenden, um Gerechtigkeit zu schaffen? Geht das ohne Gewalt? Ist das möglich oder ist das eine Illusion in unserer Welt? Und das war sehr interessant, sich bei dieser Figur dann damit zu beschäftigen, wie viel Schaden er denn dabei eigentlich nimmt. Und ich habe lange überlegt, ob ihn das zerbricht oder nicht. Und ich habe mich dann eigentlich entschieden, bei der idealistischeren oder hoffnungsvolleren Version zu bleiben, dass er eben doch ein bisschen ein Robin Hood bleibt und nicht zum Bösen schlechter wird.
Ja, es zerbricht ihn ja vor allem deshalb nicht, weil Mo auch eine Art Gestaltwandler ist. Er trägt ja noch den Buchbinder in sich. Und um sich und seine Seele zu retten, greift er ja auf ein sehr schönes Handwerk zurück.
Ganz genau. Ja, das waren auch einige der Kapitel, die ich am meisten geliebt habe zu schreiben. Wenn er sich dann, da sind wir wieder bei der Materie, wie die Materie den Geist beruhigen kann und wie das ein ewiges Wechselspiel ist.
Mich hat's natürlich auch etwas an das große Thema der Romantik erinnert. Jedes Wesen hat seine Tag- und seine Nachtseite. Sie haben die Nachtseite zu Wort kommen lassen.
Richtig. Und es ist ja ein Problem in unserer Kultur, dass wir so schnell eigentlich das Dunkle oder das Böse, wie wir es dann nennen, ausgrenzen möchten. Am liebsten hätten wir es gar nicht in der Welt. Und das sehr, sehr schwer ist für uns mit diesem Weltbild, uns damit abzufinden, dass offenbar zur Welt beide Prinzipien gehören und dass manchmal das Böse zum Guten führt und das Gute zum Bösen, was ja für uns ein zutiefst verwirrender Gedanke ist mit unserem gut-böse Weltbild.
Wenn Sie dann auch mal Ihre jungen Leser in den Blick nehmen, kommt auch schon mal so eine Situation, dass Sie denken, das ist jetzt zu viel, das kann ich oder sollte ich nicht mehr schreiben? Oder wagen Sie sich da beharrlich auch an die eigenen Tabugrenzen heran?
Das ist ja so, dass Sie bei Kindern das oft haben, weil Kinder ja noch wesentlich jünger sind und wesentlich weniger erlebt haben, dass denen Grausamkeit oder auch extreme Gefühlszustände noch nicht so zusetzen, weil sie noch nicht so nahe kommen. Ich glaube, dass Erwachsene oft wesentlich bestürzter von sowas sind, weil da mehr Realität für sie dahinter steht. Mhm. Bei Kindern ist es ja eher, dass die das üben in Geschichten, sich an diese Gedanken schon mal heranzupirschen. Und wir vergessen ja, wie ausgeliefert man sich als Kind auch dieser Grausamkeit der Welt noch fühlt. Und wenn man da nicht darüber redet, macht's das ja noch viel bedrohlicher.
Das ist ja die Funktion, die auch Märchen wahrnehmen, die ihrem Schreiben ja offensichtlich auch ganz stark zugrunde liegen.
Das ist ja das Verrückte. Ich mag ja eigentlich keine Märchen. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich Märchen lese, befremdet mich das eigentlich eher. Ich mag Mythen und mythologische Erzählungen viel lieber. Und ich habe da, glaube ich, inzwischen eine gute Erklärung gefunden, als ich das wunderbare Buch von Jack Sipes über die Brüder Grimm gelesen habe. Das natürlich die Märchen, wie wir sie kennen, sehr bereinigt sind in mancher Form und auch ein sehr bürgerliches Weltbild schon transportieren, sodass zum Beispiel wir Frauen ja immer ganz furchtbar wegkommen. Nicht? Wir sind ja meist nur die wartenden Prinzessinnen oder was immer.
Stichwort wartende Prinzessinnen. Sie lassen Maggie und sie lassen auch Resa ganz schön lange warten in dieser Welt. Und sie werden reduziert auf die Rolle der Frauen, müssen sich ganz doll beschützen lassen, dürfen das Lager der Räuber eigentlich nicht verlassen. Ich habe immer darauf gewartet, dass die protestieren, doch der Protest ist erstaunlich schwach ausgefallen.
Ich habe immer gedacht, dass das wesentlich mehr der Realität in dieser Welt entspricht. Das wird ja irgendwann von Resa auch thematisiert, dass sie immer diese Welt als von Männern beherrscht empfunden hat und deswegen ja auch in Männerkleidern rumgelaufen ist und dafür ganz bitter bezahlen musste. Ich habe aber immer gedacht, dass ich das dann wieder damit gut mache, dass sie nachher im Grunde Mo rettet, denn ohne Resa wäre er ja tot.
Ihre Figurenkonstellationen werden immer verschlungener. Ich habe mal nachgezählt. Im dritten Band haben Sie über 100 Figuren, die Sie alle im Blick behalten.
Oh mein Gott, das wusste ich nicht.
Das hat das Verzeichnis hinten hergegeben. Kommt es auch schon mal vor, dass so eine Figur sich verselbstständigt?
Ja, das kommt ja laufend vor. Also das ist auch immer das Spannendste daran. Und das ist auch das, glaube ich, was die Handlung dann manchmal für den Leser unvorhersehbar macht. Also ich sag mir immer, wenn ich als Schreiberling überrascht bin von dem, was die tun, dann sind die Leser es wahrscheinlich auch. Und dann wird das Ganze nicht so ganz vorhersehbar, was ich an Büchern immer hasse, wenn ich schon genau weiß, was als nächstes passiert.
Es gibt eine Menge Dreieckskonstellationen, in denen oft Begehren, Zwietracht und Eifersucht eine Rolle spielen. Staubfinger, Resa, Roxanne ist ein solches Dreieck oder auch Violante, Brianne, Cosimo. Was interessiert Sie an solchen Konstellationen?
Ich glaube, das ist doch ein sehr menschliches Interesse, oder? Wie uns permanent unsere Gefühle in Verwirrung stoßen und wie auch unser klassisches Konzept, dass man ja im ganzen Leben vielleicht nur einen Menschen liebt oder dass wir nicht genau wissen, welche Arten von Liebe sind denn eigentlich jetzt in unserem Leben dominant zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, zu unserem Mann, zu wem immer, dass das eigentlich das ist, was uns alle beschäftigt und was ich denke, es auch realistisch ist, dass es da oft zu Dreiecken kommt oder zu Gefühlsverwirrungen. Ich glaube, da bin ich noch recht vorsichtig gewesen.
Es gibt noch eine weitere Dreieckskonstellation, die Konstellation Vater, Mutter, Tochter. Ja. Maggie, Mo und Resa. Und ich finde, da sind sie sehr realistisch, denn auch da kommt es zu Eifersüchten und sehr lange hat man das Gefühl, dass Maggie eigentlich die Frau ist, die an Mo's Seite gehört. Auch das ist eigentlich fast ein Tabu, denn es ist zwar sehr wahr, aber zerstört natürlich unsere Fiktion von der schönen, heilen Familie auf eine Art, oder? Unterläuft sie, es ist fast subversiv.
Ja, und ich denke, dass wir unsere Familien viel besser erhalten, wenn wir ein realistischeres Bild von ihnen haben. Ich glaube ja immer noch, dass wahrscheinlich viel mehr Familien an dem Idealbild zerbrechen, was sie da aus Filmen oder Büchern suggeriert bekommen, was sie erfüllen müssen, was wir als Menschen nicht erfüllen können, weil wir einfach so nicht sind. Und weil es natürlich auch immer sehr viele Menschen gibt, die in uns ganz verschiedene Gefühle hervorrufen oder die wir für ganz verschiedene Aspekte unseres eigenen Ichs brauchen. Ja, das habe ich von vielen gehört, dass sie das sehr mochten, dass Maggie wirklich eifersüchtig auf ihre Mutter ist. Und ich habe bei meinen Kindern oft erlebt, mein Sohn war immer eifersüchtig auf meinen Mann und hat die klassischen Ödipus-Dinge gemacht, sodass ich denke, ja, gerade Kinder, die dann vielleicht mit einem Elternteil lange allein gelebt haben, muss das doch sehr verwirren, dass da plötzlich jemand anders ist, der dem Vater genauso wichtig ist.
Es gibt nicht nur Dreiecksverhältnisse, es gibt auch Doppelkonstellationen, vor allem im Bereich der Künstler ist das sehr auffällig. Ich reduziere das jetzt mal auf Fenoglio und Orpheus. Einer ist tatsächlich der Künstler an sich, wenn auch mit menschlichen Schwächen. Er hat dann auch mal eine Blockade, was ihn sehr sympathisch macht. Aber er kann grundsätzlich, wenn er kann, wenn er will. Und Orpheus ist doch eher der Imitator, der Stümper. Frau Funke, welche Auffassung von Kunst steht dahinter?
Seltsamerweise war Orpheus für mich immer eher der zurückgewiesene Liebende als der Dichter in erster Linie. Orpheus war für mich immer der, der sein eigenes Lieblingsbuch wirklich ganz zu dem Sein machen will und den es ja auch eifersüchtig macht, dass der Staubfinger diese Liebe nicht erwidert. So, dass es mir bei ihm wirklich fast mehr um diese Zurückweisung ging. Dass er dann auch noch anfängt, mit den Worten zu spielen, kommt ja erstmal aus dem unheimlichen Respekt vor diesen Worten. Das heißt, er ist jemand, der etwas liebt, aber nicht so recht weiß, wie er damit umgeht. Und eigentlich ist es fast mehr ein Bild darüber, wenn man etwas besitzen will, was man liebt und das einen dann unter den Fingern zerbricht. Genauso wie man, glaube ich, wenn man in der Kunst was zu sehr will oder zu sehr den Anspruch hat, dass man darin besonders gut ist, dann doch immer sehr gedemütigt wird.
Staubfinger ist eine sehr interessante Figur, finde ich. Denn sehr viele Menschen werben um seine Liebe, ohne dass dem Leser sofort ersichtlich ist, warum das so ist. Möglicherweise ist die Frage zu persönlich, aber Sie haben Ihrem verstorbenen Mann Rolf auch die Figur des Staubfinger gewidmet. Was lieben Sie so an dieser Figur, Frau Funke?
Ich wusste das, als ich die Widmung schrieb, dass natürlich zu vielen Missverständnissen führen wird. Die Figur entspricht nicht meinem Mann. Ich habe nur immer wieder festgestellt, je mehr ich das las, dass da doch einiges von ihm drin gelandet ist. Und was ich am Staubfinger sehr mag, ist seine Unabhängigkeit und das, dass er sehr viel über sich selber weiß und sich darüber auch keine Illusionen macht. Und das ist eine gewisse Art von Erwachsenheit, die ich an meinem Mann immer sehr zu schätzen wusste. Außerdem ist er jemand, der sich nicht anpasst. Das mochte ich an meinem Mann auch immer sehr. Da hören aber die Parallelen auch schon auf. Gott sei Dank hatte ich nicht einen Mann, der permanent davonzog und mich alleine ließ. Und er konnte auch nicht Feuer spucken, was natürlich schade ist. Das heißt, der Staubfinger hat natürlich ganz viele andere Seiten und seltsamerweise hat er auch viel von mir, was wahrscheinlich nicht so offensichtlich ist. Aber ich mag den auch einfach sehr gerne als eins meiner alter Egos. Und fast alle Kinder haben Staubfinger als ihre Lieblingsfigur. Und ein Junge hat mal so schön zu mir gesagt, er liebt den so, weil der immer seine eigenen Regeln macht. Das heißt, ich glaube, dass Staubfinger für uns alle das verkörpert, wovon wir immer so träumen, dass da eigentlich keinen Regeln folgt, dass er sich eigentlich auch mal schlecht benimmt, dass er sogar die Moral manchmal außer Acht lässt, dass er sehr leidenschaftlich ist als Mensch und sehr frei.
Er trägt ja auch das Zwielichtige in sich.
Richtig.
Frau Funke, ich möchte Sie nach literarischen Vorbildern fragen. Ich werfe einfach mal zwei Wörter in die Manege. Das eine ist Shakespeare, das andere ist Tausend und eine Nacht. Bitte.
Oh mein Gott. Ja, wie Shakespeare wollen wir alle schreiben und können wir nicht. Das heißt, es ist für mich immer noch das Größte an Literatur, was es gibt. Immer wenn ich darüber nachdenke, dass die größte Literatur doch dramatisches Schreiben war, ist das ja ganz erstaunlich, weil man eigentlich denkt, hat er nie in seinem Leben Prosa geschrieben. Und trotzdem nehmen wir ihn alle als Maßstab fast für Sprache an sich. Ja, das ist das, was mir zu Shakespeare einfällt, dass er mich auch immer wieder aufs Neue überrascht. Die Tausend und eine Nacht ist, finde ich, wesentlich schwerer zugänglich. Die war mir eigentlich, bevor ich sie im Original gelesen habe, immer natürlich in vereinfachter und in Kinderform bekannt. Oder man hat sie in seltsamen alten Hollywood-Filmen gesehen. Ich glaube, Tausend und eine Nacht ist so ein typisches Beispiel für Geschichten, die jenseits des literarischen Textes existieren. Ich glaube, dass Sie kaum jemanden finden werden, der die Originale gelesen hat. Aber die Geschichten sind so meisterhaft und so unvergänglich, dass die ihr Eigenleben entfaltet haben.
Ja, und ein Eigenleben, das führen sicherlich auch Ihre Figuren und Ihre Geschichten. Herzlichen Dank, das war Cornelia Funke, heute hier zu Gast im Studio des Büchermarkts. Die heutige Begegnung kam zustande, weil sich darum viele Menschen hinter den Kulissen bemüht haben. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Die Trilogie der Tintenwelt ist erschienen im Cecilie Dressler Verlag. Der dritte Band, Tintentod, kostet 22,90 €, 770 Seiten ist das stark. Wir hörten auch Auszüge aus dem Hörbuch Tintentod, gesprochen von Rainer Strecker, erschienen im Jumbo Verlag Neue Medien, 18 CDs, 22 Stunden Laufzeit, 69,90 €. All diese Angaben sind wie immer nachzulesen im Internet unter www.deradio.de/literatur. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Tanja Lieske.